Resa biss die Zähne zusammen, um nicht vor Schmerz aufzuschreien, als Rodegard von Stebens Reitgerte ihren Rücken traf.
»Du dummes, unfähiges Ding!«
schrie ihre Herrin sie an und wies mit der Gerte in Richtung Wald. »Mach, dass du den Holzarbeitern das Essen hinausträgst. Zu etwas anderem bist du ja nicht zu gebrauchen.«
»Verzeihen Sie, gnädige Frau, aber die Köchin hat mir angeschafft, den Männern das Essen zu bringen,«
wandte Bertha ein. Sie war in Resas Alter, im Gegensatz zu dieser etwas pummelig und nicht besonders fleißig. Das wusste auch Rodegard von Steben, und ihr war klar, dass es klüger wäre, den Trampel Bertha in den Forst zu schicken und die geschickte Resa im Schloss zu behalten. Das ließ jedoch ihr Stolz nicht zu. Ihre Abscheu gegen das Mädchen hatte bereits vor Resas Geburt begonnen und sich in den 16 Jahren, die seither vergangen waren, noch gesteigert. Wagte diese schmutzige kleine Magd es doch, ihre eigene Tochter weit in den Schatten zu stellen? Resa war nur ein wenig kleiner als sie selbst, feingliedrig und eindeutig zu hübsch. Trotz der ländlichen Tracht und dem hellblonden, zu einem einfachen Zopf geflochtenen Haar war die Ähnlichkeit mit dem Bild unübersehbar, das Freifrau Rodegard vor 2 Jahren auf den Speicher hatte räumen lassen. Das verbannte Porträt zeigte die Mutter ihres Gemahls, eine überstolze Frau, der sie trotz einer großen Mitgift als Braut ihres Sohnes nie gut genug gewesen war. Nun fragte die Freifrau sich, was ihre Schwiegermutter zu ihrem jüngeren Ebenbild sagen würde. Für einen Augenblick verzog sie höhnisch die Lippen, funkelte Resa dann aber zornig an.
»Was stehst du hier noch herum? Mach, dass du in den Wald kommst! Die Knechte warten auf ihr Essen!«
Resa knickste und verließ rückwärtsgehend den Raum. Bertha folgte ihr rasch.
»Puh, war die heute wieder geladen?« stöhnte sie, als sie außer Hörweite waren. »Ich frage mich, warum sie ihre Wut immer an dir auslässt.« »Lina hat gestern vergessen, das Laken zu wechseln. Daher hätte die gnädige Frau sie schlagen müssen und nicht dich.«
Resa hatte sich diese Frage schon oft gestellt, aber nie eine Antwort darauf gefunden. Zwar gab es Gerüchte, doch um zu erfahren, ob etwas Wahres an ihnen war, hätte sie ihre Mutter fragen müssen. Einmal hatte sie es gewagt, doch statt einer Antwort hatte sie eine Ohrfeige erhalten, die ihr noch in der Erinnerung wehtat.
»Dafür ist der gnädige Herr recht freundlich zu dir«, fuhr Bertha munter fort.
»Er beachtet mich doch kaum«, wehrte Resa ab.
»Zwar redet er nicht viel mit dir, aber er hat dem Herrn Pastor befohlen, dir noch Schulstunden zu geben, als ich und die anderen Mädchen bereits unter der Knute der Mamsell zu schuften hatten.«
Bertha klang neidisch. Während sie und die anderen Kinder im Dorf schon während der Schulzeit im Schloss und auf dem Gut hatten mithelfen müssen, war Resa dies bis vor wenigen Wochen erspart geblieben. Das Mädchen hatte sogar Französisch lernen dürfen, genauso wie das gnädige Fräulein Liebgard. In den Hütten der armen Leute wurde seltener ein Blatt vor den Mund genommen als im Schloss, und so kannte Bertha die Gerüchte, die sich um ihre Freundin rankten. Es hatte etwas mit dem Freiherrn zu tun und mit Resas Mutter. Offen sagen durfte man das jedoch nicht.
»Ist das nicht ein Jammer, dass der gnädige Herr der gnädigen Frau in allem nachgibt?« fuhr Bertha fort.
»Mama sagt, Freifrau Rodegards Mitgift hätte den Vater des gnädigen Herrn im letzten Augenblick vor seinen Gläubigern gerettet«, antwortete Resa. Das war allgemein bekannt, durfte aber ebenfalls nicht offen ausgesprochen werden. Noch während Bertha überlegte, wie sie Resa mehr entlocken konnte, tauchte wie aus dem Nichts die Mamsell vor ihnen auf. Bertha duckte sich in Erwartung einer Ohrfeige, doch Ida starrte nur Resa an.
»Hast du deine Strafe erhalten?« fragte sie lauernd.
Resa kniff kurz die Lippen zusammen, sagte sich dann aber, dass Trotz ihr nichts brachte, und nickte.
»Dann ist es gut«, antwortete Ida mit aufblitzenden Augen und schlug so schnell zu, dass Resa nicht mehr ausweichen konnte.
Obwohl Ida für eine Frau nur mittelgroß und mager war, besaß sie viel Kraft, und so zeichneten sich ihre 5 Finger deutlich auf Resas Wange ab.
»Und nun geh an deine Arbeit!«
Sichtlich beschwingt ging die Mamsell davon.
»So ein Biest!« zischte Bertha. »Ich bin mir sicher, dass sie der gnädigen Frau gesteckt hat. Du wärest schuld, dass Lina das Laken nicht gewechselt hat.«
Resa war zwar der gleichen Ansicht, sagte aber nichts, sondern strebte mit schnellen Schritten der Küche zu. Als sie und Bertha eintraten, drehte sich die Köchin Agnes zu ihnen um.
»Wo seid ihr so lange gewesen?« fragte sie streng.
»Wir sind der gnädigen Frau über den Weg gelaufen«,
verteidigte Bertha sich.
»Hat sie dich wieder geschlagen?«
fragte Agnes Reza. Diese nickte mit einer knappen Bewegung. »Es ist zum Gott erbarmen«, murmelte die Köchin und wies auf einen vollen Korb, der mit einem gemusterten Tuch abgedeckt war. »Dort ist das Essen für die Waldarbeiter. Sieh, dass du rasch zu ihnen kommst«, wies sie Bertha an. Diese schüttelte den Kopf. »Die gnädige Frau will, dass Reza geht.« Reza nickte erneut. »So hat die gnädige Frau es bestimmt.« »Dann musst du gehen. Also hurtig, du hast einen langen Weg vor dir.« Während die Köchin Bertha einige Anweisungen gab, hob Reza den schweren Korb auf und verließ die Küche. Vor ihr lag zwar ein weiter Weg, aber sie musste nicht ständig auf der Hut davor sein, von Freifrau Rodegard oder der Mamsell Ida abgepasst und geschlagen zu werden. Reza ahnte, dass Freifrau Rodegard von Steben ihr von einem Fenster im ersten Stock aus nachschaute. Die Lippen der Dame waren zu schmalen Schlitzen zusammengepresst und sie umkrampfte den Griff ihrer Reitpeitsche so fest, dass die Fingerknöchel weiß hervortraten.
»Ich werde das Miststück brechen«, flüsterte sie voller Wut. »Sie wird noch zu meinen Füßen legen und mich anflehen, meine Zehen lecken zu dürfen.«
Ein Klopfen an der Tür beendete Freifrau Rodegards Gedankengänge. »Was gibt es?« fragte sie streng. Ihre Zofe trat ein.
»Eben ist die Post gebracht worden. Es ist ein Brief des jungen Herrn darunter.
Wilhelm hat geschrieben!«
In dem Augenblick hatte die Freifrau den Ärger über Resas Existenz vergessen. Eilig verließ sie die Kammer und betrat kurz darauf ihren Salon. Sie nahm den Brief ihres Sohnes zur Hand und erbrach das Siegel. Er enthielt einen kurzen Bericht über seine vergangenen Wochen als Sekondeleutnant im Kürassierregiment des Oberst Hegenberg und am Schluss stand die übliche Bitte um Geld. Mit einem nachsichtigen Lächeln legte Freifrau Rodegard das Schreiben zurück und zog ein Fach ihres Sekretärs auf. Doch als sie ihre Privatschatulle öffnete, fand sie diese leer. Rasch eilte sie zu den Gemächern ihres Gemahls und öffnete die Tür zu seiner Bibliothek, ohne anzuklopfen.
»Wilhelm hat geschrieben, wir müssen ihm Geld schicken«, sagte sie.
Gundolf von Steben sah verärgert von einem Stapel Briefe auf. »Dann tun Sie das.«
»Das würde ich nur zu gerne tun, doch meine Schatulle ist leer. Daher werden Sie, Wilhelm, das Geld senden.«
»Wovon soll ich es nehmen? Es sind allein heute mehr Rechnungen eingetroffen, als ich bedienen kann«, antwortete der Freiherr leise.
»Wenn Sie Geld brauchen, dann leihen Sie es sich«,
fuhr seine Gemahlin ihn an. Gundolf von Steben lachte bitter. »Leihen? So wie unser nächster Nachbar? Der hat sich so lange Geld geliehen, bis er sein Gut verkaufen musste. Man stelle sich das vor. Statt eines Grafen Trälnick werden wir in Zukunft einen Emporkömmling neben uns haben, einen Schmied, der Eisen bearbeitet.«
»Entsetzlich«, stöhnte seine Gemahlin, kniff dann aber die Augen zusammen.
»Wenn dieser Emporkömmling genug Geld hat, Graf Trälnicks Besitz zu kaufen, so wird es ihm auch eine gewisse Summe wert sein, in unsere Kreise aufgenommen zu werden.«
»Wie meinen Sie das?« fragte Gundolf von Steben verständnislos.
»Dieser Mann hat Gut Trälnick gewiss nicht gekauft, nur um dort Kohl zu ernten, sondern will von den Gutsherren der Nachbarschaft eingeladen werden. Ich bin dazu bereit, wenn er entsprechend zahlt.«
»Ich soll mich mit diesem Menschen gemein machen, nur damit Sie weiterhin unserem Sohn Geld schicken können?«
Gundolf von Steben schüttelte es. Die Miene seiner Gemahlin verriet jedoch, dass es ihr vollkommen ernst mit dieser Forderung war. Wilhelm war ihr Liebling, und für ihn war sie bereit, selbst einen zu Geld gekommenen Schmied zu empfangen, wenn es ihr nur genug harte Taler in die Geldkassette spülte.
»Also gut, ich werde die Bekanntschaft dieses Menschen suchen. Aber Sie müssen mir dafür eines versprechen«, erklärte er mit mühsam beherrschter Stimme.
»Und was soll das sein?«
fragte seine Frau hochmütig. »Sie werden Reza besser behandeln. Ich weiß, dass Sie sich schlagen.« Freifrau Rodegard wollte es abstreiten, doch da bemerkte sie, dass sie ihre Reitpeitsche immer noch in der Hand hielt. Alles in ihr sträubte sich gegen diese Forderung. Doch als sie in das blasse, aber beherrschte Gesicht ihres Ehemanns sah, begriff sie, dass er nicht nachgeben würde.
»Also gut«, lenkte sie ein. »Ich werde mich bemühen, die trampelhafte Art ihres Bastards und seine Fehler fürderhin mit Nachsicht zu betrachten. Sie soll mir aber so wenig wie möglich unter die Augen kommen. Haben Sie verstanden?«
Gundolf von Steben nickte. »Ich werde der Mamsell sagen, dass sie Reza anderweitig beschäftigt.«
»Ich werde es der Mamsell sagen«,
widersprach seine Frau, denn sie traute ihrem Mann zu, das Mädchen irgendwo hinzuschicken, wo es fast wie ein Edelfräulein behandelt wurde.
Sehen Sie zu, dass Sie die Bekanntschaft dieses Schmieds machen, der Trellnick gekauft hat.
Unterdessen schritt Resa durch den Wald. Auch wenn sie kaum etwas von Forstwirtschaft verstand, so war auch ihr bewusst, dass hier in den letzten Jahren viel Raubbau betrieben worden war. Eine halbe Meile weiter ragte ein Stück des Trellnicker Forstes in den Stebener Besitz hinein, und dort sah es noch schlimmer aus. Dorngestrüpp und Unkraut hatten sich ausgebreitet, und es würde viel Arbeit und noch mehr Geld kosten, es zu beseitigen. Doch um hier wieder aufzuforsten, gab es auf Trellnick zu wenig Knechte, und an Geld mangelte es ohnehin seit vielen Jahren. Resa wunderte sich daher, als sie einen Reiter auf dem Grund des Nachbarn entdeckte. Er trug einen braunen Rock und lederne Reithosen sowie kniehohe Stiefel. Sein Hut hing gut 3 Schritte weit in den Dornen, und er schien unsicher zu sein, ob er ihn zurückholen und Kratzer riskieren oder ihn aufgeben sollte. Resa schätzte sein Alter auf zwischen 30 und 40. Er war mittelgroß, stämmig gebaut und hatte ein kantiges Gesicht, das sympathisch wirkte. In dem Moment drehte sich der Mann zu ihr um. »Guten Tag«, grüßte er freundlich. Resa blieb stehen und beantwortete den Gruß. »Guten Tag, Sie sind wohl neu hier?«
»So kann man es sagen.«
Der Mann lächelte auf eine so herzliche Weise, dass Resa unwillkürlich mit einem Lächeln antwortete. Er wies auf das Dornenfeld.
»Ich wollte mir dieses Waldstück ansehen. Laut Beschreibung hieß es, es wäre ein leichtes, es wieder zu bepflanzen. Die Wahrheit sieht jedoch anders aus.«
Jetzt erinnerte Resa sich, dass es geheißen hatte, Graf Trellnick wolle seinen Besitz verkaufen. »Sie sind wohl der Agent des Herrn, der Schloss und Gut Trellnick erwerben will?« Der Mann dachte einen Moment nach und nickte.
»So kann man es ausdrücken. Doch wer bist du? Gehörst du auch zu Trellnick?«
»Nein, ich bin Bediensteter auf Gut Steben und muss mich beeilen, um den Waldarbeitern das Essen zu bringen«, sagte Resa und wollte weitergehen.
»Bleib noch einen Augenblick«, bat der Mann.
Vermutlich wunderte ihn, dass sie nur eine schlichte Magd sein sollte, denn sie sprach anders als das einfache Volk dieser Gegend. Auch ihre ganze Haltung passte nicht zu ihrem Stand. Anmutig und hübsch konnte auch ein Dorfmädel sein. Doch dieses Mädchen hätte auch in entsprechender Kleidung in Berlin oder jeder anderen Residenzstadt Furore gemacht.
»Darf ich noch wissen, wie du heißt?«, fragte er.
»Resa.«
»Und wie noch?«
Für einen Augenblick huschte ein Schatten über ihr Gesicht. Dann musterte sie den Mann mit einem herausfordernden Blick. »Der Großvater meiner Mutter hieß Fronat. Dies ist auch mein Name. Doch nun muss ich weiter, lebt wohl.« Resa wusste selbst nicht, weshalb sie so stachlich reagiert hatte. Es war allgemein bekannt, dass sowohl ihre Mutter wie auch sie als ledige Kinder geboren waren und es keinen Mann gab, der sich zu seiner Vaterschaft bekannt hätte. Bislang hatte sie dies kaum gestört. Doch nun tat es ihr zum ersten Mal weh, ein Banker zu sein. In Gedanken versunken bemerkte sie nicht, dass der Fremde ihr nachblickte, bis sie im Dunkel des Waldes untergetaucht war. Erst dann rührte er sich wieder, stieg von seinem Pferd und drang in das Dornengestrüpp ein, um sich seinen Hut zurückzuholen.